Hallo, wir sind Annalisa und Florian und ihr hört den Bücherklang. Und in diesem Podcast möchten wir über Bücher reden, plaudern, aber auch über unser Schreibleben, da wir beide halt Autoren auch sind. Und da fangen wir auch gleich dann an mit unseren Neuigkeiten. Ja, woran haben wir sozusagen im vergangenen Monat gearbeitet? Wie sah das bei dir aus, Annalisa?
Ich habe lektoriert. Ich habe ein relativ großes Projekt gerade Anfang des Monats reinbekommen. Und daran saß ich jetzt, weil das 350 Normseiten hat. Und da bleibt tatsächlich gar nicht so viel Zeit noch für anderes Zeug übrig, weil das sehr aufwendig ist. Dann bin ich tatsächlich in eine Art kleinen Schreiburlaub gefahren, weil meine Eltern in Urlaub gefahren sind. Und das heißt, ich habe auf ihr Haus aufgepasst und auf den Hund und wollte eigentlich in der Zeit ganz, ganz viel schreiben. Und da hat aber meine Psyche nicht mitgespielt. Das heißt, ich habe tatsächlich dann mehr oder weniger einen Großteil der Zeit einfach nur Hund gekuschelt und bin leider gerade noch nicht so weit gekommen, wie es eigentlich hätte sein müssen. Aber ich würde sagen, das ist tatsächlich, also natürlich ist es doof, weil ich jetzt sehr hinterherhänge, aber eine Sache, die ich tatsächlich über die letzten Jahre gelernt habe, ist, dass der kreative Kopf Zeit zum Prokrastinieren braucht. Und wenn mein Körper oder meine Psyche oder mein was auch immer mir das so deutlich sagt, dass gerade es nichts mehr geht und ich ein bisschen ausspannen muss, ein bisschen Kopf freikriegen muss, damit ich weitermachen kann, dann versuche ich das zu tun. Es ist natürlich sehr frustrierend und ich habe irgendwie immer ein schlechtes Gewissen. Aber wie gesagt, ich habe Großteil der Zeit lektoriert, die andere Zeit primär prokrastiniert, um meinen Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Ja, also es gibt tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen, weil ja, über das Buch reden wir dann erst, wenn es rauskommt. Also ich bin fast fertig jetzt mit dem Riesenklopper an Buch. Ja, aber genau. Und bei dir?
Ja, ich habe wieder an einem Fachartikel gearbeitet, da bin ich auch noch dran und ansonsten war ich mit der Hörbuchfassung von Im leeren Himmel viel beschäftigt oder bin es eigentlich immer noch. Da gab es jetzt auch im Deus Ex Machina Podcast so einen kleinen Sneak Preview, wo man mal so in die ersten, ich glaube 5 oder 6 Kapitel hineinhören kann und was ich so an Erfahrung mitgenommen habe, Hörbuchdistributoren sind die Hölle. Also entweder technisch einfach irgendwie sehr schräg oder funktional sehr komisch. Da musste man den Markt doch dann, also da gibt's nur sehr wenig wirklich gute Sachen auf dem Markt, wo man sagt, okay, die kann man nehmen. Ja, das waren so die Sachen, in denen ich mich im letzten Monat mit rumgeärgert habe oder an denen ich halt gearbeitet habe. Tja, dann so wirklich Schreiben im belletristischen Bereich dann eher an der Stelle wohl nicht, würde ich sagen. Aber ich hatte doch in der letzten Episode irgendwie so eine schöne Formulierung. Ich habe irgendwie vorbereitet, wieder produktiv zu sein oder so, ne?
Ja, genau. Dann müssen wir auch nochmal unsere letzte Podcast-Folge anhören, weil ich brauche diese Formulierung auch nochmal.
Ja, und also jetzt war es mehr so, wie du schon sagtest, so diese Prokrastinationsphasen. Und ich habe schon wieder Lust bekommen, bestimmte Sachen weiterzumachen, ne? Wo ich dann sage, oh, da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Und wenn ich da jetzt mal eine ruhige Minute finde, dann schreibe ich da weiter. Aber ja, ne? Ich war dann halt viel mit Sachen beschäftigt, die halt in Anführungszeichen gemacht werden mussten oder die fertig werden sollten, weil sie halt irgendwie terminlich bedingt sind. Und ja, das war es dann sozusagen mit dem, was ich dann ja geschafft habe im letzten Monat.
Fühle ich. Bei mir ist August immer so ein Deadline-Monat. Also bei mir ist halt, kommen jetzt nächsten Monat so viele Deadlines, die zugehen, dass ich echt noch ein bisschen am Struggeln bin, um zu gucken, ob ich das schaffe. Aber naja. Und das mit diesem Lust haben, wieder was an bestimmten Dingen zu arbeiten, habe ich tatsächlich auch ganz viel. Das Problem ist, ich habe Lust, an den falschen Projekten zu arbeiten. Und also nicht die, bei denen ich gerade Deadlines habe. Also das ist ein bisschen kompliziert. Gut, wir wollen ja immer ein paar Bücher vorstellen. Primär die Bücher, die wir im letzten Monat gelesen haben und manchmal auch andere Bücher. Deswegen jetzt einmal die Frage, welches Buch hast du uns als erstes mitgebracht?
Ja, das erste Buch, was ich mitgebracht habe, ist Die 10 Geheimnisse des Glückes, ist von Adam Jackson und der ist Naturheilpraktiker, Autor und Motivationstrainer, was schon mal nichts Gutes ahnen lässt. Aber warum ich das Buch ausgewählt habe, da komme ich nachher auch nochmal zu. Und es heißt Die 10 Geheimnisse des Glücks, ne? Und man erfährt dann anschauend 10 Geheimnisse des Glücks. Und ich kann gleich vorweg sagen, ich mag keine Ratgeber. Was mich dann so ein bisschen fasziniert hatte, war, ich hatte da reingeguckt und ich fand den Buchsatz relativ spannend. Also so rein von der Optik her. Und fand dann auch den Ansatz irgendwie schön. Das geht dann halt irgendwie mit so einer Rahmengeschichte los. Also es wird eine Geschichte erzählt und nicht irgendwie erzählt irgendwie, was so dich glücklich macht, sondern es geht um eine Geschichte, die dann halt erzählt wird. Und durch diese Rahmenhandlung, die führt dich halt dann durch die 10 Geheimnisse des Glücks. Und am Ende wird dann alles versaut in dem Buch, weil er dann als 10. Geheimnis den Glauben bringt und anfängt, Argumente für Kreationismus zu droppen. Und da war dann einfach nur, jetzt wird's aber richtig dämlich. Und diese Auflösung hat dann halt die Rahmenhandlung sozusagen komplett versaut. Da gibt's dann so dieses schöne Zitat, ich möchte das einfach mal hier bringen. Wollen Sie etwa damit sagen, wir müssten an Gott glauben, um glücklich zu sein? Fragte der junge Mann. Nun, ich behaupte nicht, dass Sie ohne Glauben an Gott nicht glücklich sein können, sondern nur, dass es schwer ist, dauerhaftes Glück zu erlangen, wenn Sie nicht an Gott glauben. Und diese Aussage, die fand ich so völlig daneben, wo ich gesagt habe, okay, man soll ja keine Bücher wegwerfen, aber das könnte man dann gleich in die Tonne kloppen. Es waren an sich ein paar interessante Sachen dabei, wo man halt so ein bisschen drüber nachgedacht hat und dachte, aha, okay. Auf der anderen Seite ist es ja, was so Menschen angeht, relativ in Anführungszeichen egal, weil egal, ob wir jetzt unsere 1,5 Millionen im Lotto gewinnen oder nicht, wir fallen halt alle immer wieder auf unser individuelles Glücksniveau ja herab oder hinauf, auf dem wir dann halt eigentlich unser Leben verbringen, egal, ob wir nun irgendwelche schweren Schicksalsschläge hinter uns haben oder nicht. Am Ende landen wir immer wieder auf diesem Glücksniveau und das Buch an sich, es ist ganz in Ordnung, aber wie gesagt, was er dann am Ende da gedroppt hat, das war halt für mich so, dass ich es eigentlich keinem sinnvoll empfehlen kann, weil das davor war es irgendwie noch halbwegs vernünftig und dann hat es das in diese Schiene gebracht, wo ich gesagt habe, ach nee, komm, geh mir weg damit, ne? Und also ich bin ja immer der Meinung, jeder darf an das glauben, was er möchte, aber fangt nicht an, mich zu missionieren, ne? Naja.
Sehe ich halt tatsächlich auch so. Ich bin ja christlich aufgewachsen und würde mich auch immer noch als Christin sehen. Aber ich bin dann der Meinung, klar, du darfst halt anderen Leuten, wenn sie offen dafür sind, quasi von deinem Glauben erzählen. Das ist halt eine gewisse Art von Glaubensfreiheit, solange es halt nicht so in your face und aufdringlich ist und man merkt halt, der andere ist dafür ab. Aber sobald es irgendwie quasi aufgezwungen wird, jemanden, finde ich das ganz furchtbar. Und ich finde auch so generell das ganz furchtbar, wenn dann Leute auch behaupten, so ja, nur mit Gott kann man glücklich werden oder sowas, wo ich mir so denke, so ist es halt einfach nicht. Also ich würde schon sagen, dass es mir hilft, mein Glaube hilft, aber ich würde sagen, dass ich auch genug Leute kenne, die nicht gläubig sind und die sind trotzdem glücklich und auch ich habe viel Zeit, in der ich mit meiner Psyche struggle und da würde ich jetzt nicht sagen, dass mein Glauben damit irgendwie das auf die ein oder andere Weise beeinflusst.
Ja, das ist wie gesagt, immer schwierig, ne, wenn du dann dieses Gefühl hast, dass du da missioniert werden sollst oder dass dir erzählt wird, dass das so der heilige Gral ist, um im Kontext zu bleiben. Ich habe auch die Serie Manifest gesehen.
Die ist gut.
Und da geht es ja darum, dass ein Flugzeug verschwindet, ne, und 5 Jahre später wieder auftaucht und keiner weiß, was den Menschen in dieser Zeit passiert ist, ne. Und so vor allem die 4. Staffel dann, ne, da war dann noch sehr viel, wo ich gesagt habe, okay, davor war es noch so ein Mystery, vielleicht sogar so ein bisschen Science Fiction.
Ja.
Und dann war es mir doch zu viel, komm, lass uns mal die katholische Apokalypse einmal nachspielen, die Geschichte, ne? Wo ich gesagt habe, ach Leute, ne, das hätte man auch wissenschaftlich erklären können oder so, ne? Oder halbwegs irgendwie, also ich fand es dann zu sehr auf Religion am Ende gemünzt. Das war eigentlich schade, weil sie hatten am Anfang so die ersten 1-2 Staffeln noch einen guten Kontext halt zwischen Leuten, die halt dran geglaubt haben und Leute, die halt ja mehr so diesen kritischen, hinterfragenden Ansatz hatten, ne, und halt gefragt haben, wie kann das sein, wie funktioniert das, ne, also mehr so die wissenschaftliche Methode drauf angewendet haben. Und da dann am Ende war es mir dann doch ein bisschen zu metaphysisch. Naja.
Ja. Also es war ja auch, dass mitten in der Serie irgendwann die Writers gewechselt haben oder irgendwie sowas oder das Production-Team oder so. Und es war eigentlich auch geplant, dass es irgendwie mehr Staffeln geben soll oder so.
Ich glaube, 6 sollten es werden, ne?
Ja, genau, irgendwie sowas. Und dann wurde plötzlich gesagt, ja, ihr kriegt nur noch eine. Und dann musste plötzlich versucht werden, das dann halt hinzubekommen, dass es plötzlich in einer Staffel abgeschlossen wird und nicht die geplanten irgendwie 3 Staffeln, die sie noch hatten. Und ja, aber ich fand die Serie sehr, sehr gut. Vor allen Dingen die ersten 2, 3 Staffeln waren wirklich großartig. Ja.
Also ich muss auch sagen, trotz der 4. Staffel, also das Ende der 4. Staffel und dann sozusagen das finale Ende der Serie, das war schon ziemlich fluffig. Also das hat auch Spaß gemacht und man war danach so ein bisschen, ja, ne, also nicht alles so schlimm. Ja.
Ich fand, sie haben es gut gelöst. Also die letzte Staffel war halt, wie du meintest, so ein bisschen sehr, aber ich war die ganze Zeit sehr gespannt, wie sie diesen Konflikt quasi lösen. Und ich würde sagen, das haben sie an sich ganz gut gemacht. Ja.
Ja, und was bringst du uns denn jetzt Schönes, Heiliges vielleicht mit als dein erstes Buch für den Monat?
Ja, es ist eine Hörspielreihe. Sie heißt Holy Horror, also wie heiliger Horror. Ich glaube, weil der Autor mit Nachnamen Holy heißt, aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Ich habe auch nicht nochmal nachgeguckt, wie der Autor heißt. Ich habe erst 7 oder 8 der Folgen angehört von den fast 50 Folgen, die es mittlerweile gibt, aber ich dachte mir, ich stelle es trotzdem vor, weil ich das Konzept ziemlich cool finde. Die einzelnen Folgen sind in sich abgeschlossen, auch mit einem komplett neuen Cast und alles. Und es erzählt halt relativ bekannte Geschichten, teilweise wieder sowas wie Frankenstein, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Jack the Ripper und so weiter. Auch einige Geschichten, die ich tatsächlich nicht kannte, wo ich nicht weiß, ob der Autor sich das dann halt selber ausgedacht hat oder ob das vielleicht auch andere Geschichten sind, also so aus großer Literatur oder bekannte Figuren, weil jetzt Jack the Ripper ist ja jetzt kein Buch oder so, sondern eher eine bekannte Persönlichkeit, um den sehr, sehr viele Mythen gespannt wurden. Und ich fand das eigentlich ziemlich cool, weil die Folgen an sich alle nur relativ kurz gehen. Ich glaube, die gehen nie länger als 1,5 Stunden. Und aber da trotzdem so quasi die Kernessenz zu haben, was diese quasi fast schon große Literatur, teilweise ja auch Horrorliteratur ausmacht, finde ich ziemlich cool. Vor allen Dingen, weil ich ein paar dieser Bücher ja auch schon gelesen habe. Das heißt, ich kann da quasi nochmal so ein bisschen vergleichend rangehen. Das macht mein Literaturwissenschaftlerinnenherz sehr happy. Und auf jeden Fall freue ich mich tatsächlich auch drauf, das noch weiter zu hören. Wie gesagt, es sind über 40 Teile. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich da durch bin. Aber da kommen jetzt noch Geschichten, also in meiner Zukunft liegen jetzt zum Beispiel noch Geschichten wie Dracula, Cthulhu oder Dantes Inferno. Und halt auch noch, wie gesagt, viele, die ich noch nicht kenne, wo ich einfach vielleicht einfach nicht alle Bücher kenne, wo ich mir auch denke, dass das ja auch, selbst wenn du sagst Horrorliteratur, ist das ja sehr, sehr, ein sehr, sehr großes Feld. Und da einfach so eine, quasi einmal so einen Überblick zu haben, ist sehr angenehm. Ja, genau.
Praktisch so die Klassiker einmal in Kurzform nochmal nacherzählt, das ist doch auch schön.
Das ist wie so ein bisschen dieses, oh Gott, wie heißt der Typ auf YouTube, der immer mit
den Playmobil-Figuren?
Genau.
Genau, also vielleicht für die, die es nicht kennen, ein YouTuber, der mit Playmobil-Figuren hier, was weiß ich, Goethes Faust, nochmal kurz nachspielt, ne?
Ja, das hat mich tatsächlich durch mein Studium gebracht. Verratet's nicht meine Profs, aber tatsächlich im Literaturstudium hat man teilweise so viel zu lesen, dass man nicht mehr hinterherkommt. Und dann habe ich manchmal, wenn es halt irgendwie so größere Texte sind, die relativ bekannt sind, habe ich auch manchmal einfach nur teilweise zur Auffrischung oder teilweise, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, das zu lesen, mir dann teilweise die YouTube-Videos angeguckt.
Ja, Prädikat besonders wertvoll, würden wir dann mal sagen, ne? Für diese Videos.
Genau. Hast du das nächste Buch, was du uns mitbringst, hat das auch das Prädikat besonders hilfreich, besonders wertvoll?
Hilfreich nicht, aber wertvoll definitiv. Das Buch ist von 1853 und ist Bartleby der Schreibgehilfe. Und das ist eine Erzählung von Herman Melville. Und wer den nicht kennt, das ist der Typ, der Moby Dick geschrieben hat. Ja, und worum geht's? Es geht um Bartleby und eigentlich geht's um einen Anwalt. Und dieser Anwalt lebt halt in der Wall Street, da in seinem Anwaltsbüro. Damals war das noch nicht die Wall Street, wie wir sie heute kennen, mit Turbokapitalismus, sondern das war alles noch ein bisschen anders. Und er hat halt 2 Schreibgehilfen und benötigt einen 3. Schreibgehilfen. Und was die halt machen, die nehmen Dokumente, schreiben sie ab und vergleichen sie dann nochmal. Also praktisch ja altertümliche Kopierer. Und er stellt dann halt diesen Bartleby ein. Und naja, das läuft dann halt ganz gut. Der tut halt ordentlich abschreiben. Und dann sollen sie am Ende immer die Texte vergleichen. Also, dass sie nochmal gelesen werden und dann verglichen werden. Und da sagte er dann immer, ich möchte lieber nicht, beziehungsweise im Englischen, I would prefer not to. Und wir sind natürlich dann total gespannt, weil der Anwalt schmeißt ihn dann halt nicht raus, weil er halt irgendwas sieht in Bartleby. Bartleby an sich ist halt eine sehr geheimnisvolle und ja zurückgezogene Figur. Und er arbeitet halt immer weniger und irgendwann kommt auch raus, dass er in der Kanzlei lebt dann irgendwann. Und irgendwann möchte der Anwalt ihn dann doch loswerden und wir sehen praktisch ja das Ende von Bartleby. Also da sind wir dann sehr gespannt. Es kommt auch sehr plötzlich dann. Plötzlich auch deshalb, weil die Edition, die ich hatte, die hatte noch ein Nachwort. Das heißt, ich dachte, die Geschichte geht noch einen Moment weiter. Und dann war sie plötzlich vorbei. Und im Nachwort gibt es den schönen Satz, den möchte ich hier mal zitieren. Rätselhafte Klarheit ist es, was Herman Melvilles weltberühmte Erzählung im Kern ausmacht und was ihren Protagonisten bis heute einen Ehrenplatz im Wachsfigurenkabinett der Weltliteratur sichert. Und das kann man wirklich so unterstreichen. Und es gibt auch einen Wikipedia-Artikel dazu mit halt Interpretationen zu diesem Werk. Und ungelogen, ich glaube, da sind wahrscheinlich 2 Dutzend Interpretationen gefühlt da. Es ist eine sehr kurzweilige, auch eine relativ kurze Erzählung und ich kann es wirklich empfehlen, das einfach mal zu lesen. Also die deutsche Übersetzung, die liest sich auch sehr gut, finde ich. Und es macht halt ja mehr oder weniger Spaß oder man ist halt gespannt, wie es ausgeht und wie das endet. Und sehr schönes Ding. Habe ich auch relativ schnell verschlungen. Also ich glaube 1, 2, vielleicht maximal 3 Stunden. Dann war ich damit durch.
Ich finde den Ausdruck Wachsfigurenkabinett der Weltliteratur super.
Ja, wenn dich jemand fragt, was deine beruflichen Ziele als Autor sind, dann weißt du jetzt Bescheid.
Ich will ins Wachsfigurenkabinett der Weltliteratur. Okay.
Nee, wie gesagt, sehr schönes Ding. Also weil du dich die ganze Zeit fragst, was ist jetzt mit diesem Bartleby? Warum sagt er das? Warum macht er immer weniger? Und wie geht das aus? Und
also ähnlich verzwickt wie der Prozess von Kafka, wo du die ganze Zeit keinen Plan hast, was da eigentlich abgeht.
Na, hier hast du es ja eigentlich sehr klar, was abgeht, aber du hast halt also dieses rätselhafte Klarheit, das beschreibt es wirklich unglaublich gut. Ah. Weil an sich weißt du alles, aber du hast halt trotzdem irgendwie, sagst du, komisch, naja. Was ist denn dein nächstes schönes Werk, was du uns vorstellen möchtest?
Ich habe irgendwie festgestellt, dass wir jetzt in den letzten 2 Folgen immer über Marc-Uwe Kling geredet haben. Deswegen dachte ich halte die Tradition jetzt mal aufrecht. Ich habe die ersten Känguru-Comics gelesen. Trägt den Titel Also ich könnte das besser. Das ist, das spielt quasi nach dem letzten Känguru-Teil halt als Comic und beginnt, ich glaube, im Winter 2020 und geht dann halt immer so ein bisschen weiter und sind immer sehr, sehr kurzweilige Comics. Und die sind tatsächlich teilweise echt lustig. Ich muss aber sagen, viel von diesem, vom Känguru an sich hat ja den Flair, dass man, also das Hörbuch, also ich präferiere das Hörbuch von den Känguru-Chroniken sehr krass, weil man einfach dann nochmal diese Stimme von Marc-Uwe Kling hat. Und bei diesen Comics fehlt das tatsächlich sehr. Ich bin dann danach, nachdem ich das gelesen habe, dann hat mich TikTok auf Marc-Uwe Klings TikTok-Seite gebracht, wo dann immer diese Comics teilweise kurz halt von ihm vorgelesen werden und ich muss tatsächlich sagen, mit seiner Stimme und den Comics ist es nochmal ein ganz anderes Erlebnis, würde ich tatsächlich fast schon präferieren, als dieses Buch halt zu lesen. Aber das Buch war an sich sehr kurzweilig, also das Comic sehr kurzweilig, es ging sehr schnell, es war gut für einen Lacher zwischendurch. Aber ich finde halt, wie gesagt, die TikToks dazu sind halt dadurch, dass man halt dann wieder seinen Humor hat und seine Stimme und so weiter. Deswegen würde ich das TikTok über das Comic präferieren, also die TikToks über das Comic präferieren. Und verratet es bitte niemanden, dass ich das gesagt habe. Ich glaube, sonst werden Fackeln und Mistgabeln rausgeholt oder so.
Hast du denn da irgendwas, also wenn man so die Känguru-Chroniken so kennt, gab es dann sozusagen in diesem Comic, ich sag mal, für dich dann ja neue Sachen?
Also zum einen sind so die ganzen Leute, die man halt so kannte, waren dabei. was ich halt auch noch mal relativ spannend fand, ist einfach, dass man jetzt auch noch mal sieht, wie die Leute aussehen. In den Büchern hat man dann ja quasi nur Beschreibungen gehört. Hab mir tatsächlich die Großteil der Personen ganz anders vorgestellt, als sie jetzt im Comic waren. Dass ich teilweise Comics nicht erst irgendwie 3 Seiten später verstanden habe, weil ich dann mitbekommen habe, ach so, das soll die und die Person sein. Und dann war es halt so, okay, ja, dann ist es lustig und so. Aber es gibt auch so ein paar Witze, die sich einfach so quasi durchziehen durch das ganze Buch, was dann was Neues quasi in dem Sinne ist, dass, oh Gott, wer war das? Jeff Bezos und ich glaube Elon Musk oder so, die beide auf den Mars wollten, glaube ich, also Marsbesiedlung wollen, und dass sich dann Mark-Uwe Kling quasi vorstellt, wie die so eine Reality-TV-Show haben und dann immer so einfach nur so 4 Kacheln quasi, wie die so beiden auf dem Mars in der WG zusammenleben. Und das war schon sehr funny, vor allen Dingen, weil man, wenn man ein Känguru-Fan ist, schon einige Parallelen findet. Also zum Beispiel das erste Comic ist dann einfach wie, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wer von den beiden das war, tatsächlich war, beim anderen geklingelt hat und meinte dann so, ich wollte Eierkuchen backen und habe gesehen, dass ich keine Eier dabei, dass ich meine Eier auf der Erde vergessen habe oder irgendwie sowas. Und das ist dann natürlich ein für alle Känguru-Fans noch mal lustiger.
Sehr schön, sehr schön. Naja, wir warten ja dann auf die Prequels zur Känguru-Chronologie, ne? Wie bei Star Wars oder so, keine Ahnung.
Ja, genau. Ist das Letzte, was du uns vorstellst, lustig?
Nein, würde ich nicht sagen, aber es ist super interessant. Es ist ein Sachbuch und es heißt einfach Blau. Beziehungsweise es hat noch einen Untertitel, und der Untertitel ist Wie die Schönheit in die Welt kam. Das Buch ist von Kai Kupferschmidt, und er ist so Journalist, der so Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten und globale Gesundheit hat und auch sehr viel gereist ist. Und in diesem Fall hat er halt ein Buch über die Farbe Blau geschrieben. Und wer jetzt denkt, okay, klingt erstmal nicht so interessant, er bringt halt sehr, sehr viele Fakten darüber, dass Blau halt auch eine wirklich seltene Farbe ist. Und zum Beispiel viele Menschen, deren Lieblingsfarbe ist Blau. Und man halt aber ja in der Tier- und Pflanzenwelt doch sehr, sehr, sehr selten auf Blau trifft und auch blaue Farben und so doch sehr, sehr selten waren. Und man lernt halt wirklich sehr, sehr viel über ganz viele Sachen, also wie Blau in Farben funktioniert, wie Pigmente funktionieren, wie das Sehen funktioniert, wie Blau in der Sprache funktioniert, Blau in der Geologie, Blau in Pflanzen, Blau in Tieren. Er hat da so unterschiedliche Kapitel aufgebaut, und man erfährt wirklich sehr, sehr viel über die Welt aus Sicht der Farbe Blau. Das ganze Buch vermittelt sehr, sehr viel Wissen. Man kann wirklich sehr, sehr viel erfahren. Es ist also wirklich ungeheuer interessant. Ich kann es wirklich empfehlen. Es liest sich auch sehr, sehr kurzweilig. Also ich habe das irgendwie in 2 Sessions dann durchgelesen, obwohl es dann doch ein paar Seiten sind. Ich glaube 230, 240. Und das ganze Buch, also der Buchumschlag, ist auch komplett in Blau. Und auch die Buchseiten am Rand sind blau gefärbt. Also so eine Buchschnittfärbung nennt sich das. Und das macht das Buch natürlich nochmal so ein bisschen besonderes, weil es halt auch diese Farbe widerspiegelt. Und er erklärt halt ganz tolle Sachen. Aber zum Beispiel wird erklärt, warum viele Menschen Blau mit Weite verbinden, dass das so eine physiologische Reaktion ist, weil sich unsere Augen bei blauem Licht halt weiten. Also wirklich sehr schöner Ritt durch die Wissenschaftsgeschichte, durch die Geschichte der Farbe Blau und alles, was damit irgendwie zu tun hat. Hinten auch mit sehr, sehr vielen Quellen. Also wer da nochmal das eine oder andere Fachgebiet genauer reinditschen möchte, dem kann man das auf alle Fälle empfehlen.
Ist deine Lieblingsfarbe jetzt auch blau?
Nein, meine Lieblingsfarbe ist lila/violett.
Ja, ich bin tatsächlich immer wieder hin und her gerissen, weil ich blau echt schön finde, aber ich glaube, ich tendiere zu rot oder schwarz, aber es ist schwierig.
Er hatte auch so super interessante Geschichten erzählt. Wir können ja keine UV-Strahlung sehen. Das Witzige ist, rein von unseren Sehrezeptoren können wir das tun, aber unsere Linse im Auge, die blockiert UV-Licht.
Okay.
Und jetzt gibt es aber Leute, die praktisch eine künstliche Linse bekommen haben, damals, früher. Und die ersten künstlichen Linsen hatten keinen UV-Lichtfilter, und die Leute konnten dann plötzlich UV-Licht sehen.
Wild.
Das war dann für die so ein bläulicher Farbeindruck. Ja, das finde ich da auch immer sehr, sehr wild, wenn du plötzlich ne, so, ach du Scheiße, jetzt, ne, jetzt können die sowas sehen. Also Vögel können ja ganz viel ultraviolett sehen, ne? Er erklärt auch, wie diese Farbrezeptoren bei Tieren und so funktionieren, dass zum Beispiel ja manche Tiere das nur noch in Grauabstufungen sehen und andere Tiere halt vier Farbrezeptoren haben oder so. Was auch sehr schön ist, das hatte ich noch ganz vergessen, es gibt da einen wunderschönen Abschnitt in dem Buch und da habe ich einfach mal ein Zitat mitgebracht, weil der einfach ohne Kontext super skurril war. Hatte er geschrieben, ich solle ihn doch in Frankfurt besuchen, dann könnte ich ihnen auch meine Augensammlung zeigen. Und das war so was?
Was?
Und es ist genau das, was du denkst. Es ist eine Sammlung von Augen aller möglichen Tier- und Menschenarten. Also sehr, sehr gruselig. Aber er hat dann halt damit Forschung betrieben und halt geguckt, wie Tiere halt sehen können, welche Farbrezeptoren etc. Und von Schimpansen bis halt zu modernen Menschen da wirklich alles Mögliche an Augen dann da hat.
Das finde ich super spannend. Es gibt ja auch so Filter, wo du dann sehen kannst, wie Tiere Dinge wahrnehmen. Also klar, das ist natürlich immer an unser Farbspektrum angepasst. Zum Beispiel Hunde können ja wesentlich mehr Farben sehen als wir, also ein größeres Spektrum sehen. Aber quasi, dass wir sehen, wie die Hunde zum Beispiel das sehen. Und dann gab es so ganz viele, also auf TikTok dann natürlich, ganz viele Videos, wo dann HundehalterInnen dann so sagen, so, oh, ich habe das mal ausprobiert und verstehe jetzt, warum mein Hund dieses eine Spielzeug so liebt, weil quasi alles in der Wohnung sehr ähnlich in der Farbe aussieht, bis auf das eine, das sticht heraus so quasi. Und ja, das finde ich super spannend. Vor allen Dingen, weil ich ja auch selber einen Hund habe, beziehungsweise meine Eltern haben einen Hund. Und da frage ich mich auch manchmal, wie der Hund manchmal Dinge erkennen kann, die quasi sich nicht von ihrer, für mich nicht von ihrem Hintergrund abheben, aber für den Hund ist es halt richtig offensichtlich quasi. Und klar, das spielt dann vermutlich die Nase auch noch mit rein, aber ja, ich finde sowas super spannend.
Ja, das war ja auch so schön gezeigt, dass praktisch der Mensch halt wirklich ein Augentier ist, ne, weil alle seine anderen Sinneszellen, ich sag mal, kannst du in die Tonne kloppen, was die Anzahl angeht, während wir irgendwie 120 Millionen Zellen für die Wahrnehmung von Licht haben. Und aber relativ wenige Blaurezeptoren witzigerweise im Auge. Das heißt, wenn deine Augen sehr stark UV geschädigt sind, weil du halt jeden Tag fleißig in die Sonne guckst, ne, wovon wir dir tunlichst abraten möchten, dann sterben halt diese blauen Rezeptoren zuerst ab und oder sind halt einfach weniger und dann ist man halt sehr schnell in Anführungszeichen fehlsichtig, dass man kein Blau mehr sehen kann. Ja, ist auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Man lernt sehr viel und ich kann es wirklich empfehlen. Und damit sind wir dann bei unserer Lesung. Also wir nehmen ja immer so ein bisschen was mit oder lesen immer so ein kleines bisschen was aus unseren Werken vor. Und heute habe ich mal für uns beide ausgesucht, was wir da in unserer Lesung lesen können. Wir haben nämlich mal vor ganz vielen Jahren eine Art Schreibexperiment angefangen. Und da hatte praktisch immer jemand, ich hatte einen Anfang geschrieben, du hattest dann weitergemacht damit und dann hatte ich auf der Basis, was du geschrieben hast, dann die nächsten paar Absätze geschrieben. Und jetzt habe ich einfach mal so die ersten 1,5% oder so von dieser Geschichte mitgebracht und dachte, wir lesen die einfach mal zusammen. Natürlich jeder seine Absätze, die er dann geschrieben hat. Nicht schon wieder, dachte Emily, als sie wieder auf diesem Stuhl saß. Sie schaute sich um. Der Raum war so wie immer. Leer, weiß erleuchtet und keine Wand war zu sehen. Für einen Moment schaute Emily nach unten und versuchte aufzustehen. Sie konnte nicht. Ich versuche es auch immer wieder, dachte sie sich, als das Licht erlosch und sie ihre Augen öffnete. Sie sah die Decke ihres Zimmers. Immer wieder dieser Traum, sagte sie leise zu sich selber. Jeden verdammten Tag diesen Traum, sprach sie weiter. Sie schob die Decke beiseite und setzte sich auf.
Sie griff nach dem Stift, der immer neben ihrem Bett lag. Etwas unsicher fingerte sie an ihm herum, bis sie fast ruckartig aufstand und einen Strich an die Wand malte. Seit einer ganzen Weile malte sie für jeden dieser Träume einen Strich an die Wand. Die Wand war mittlerweile übersät mit Strichen, viel zu viele, um sie zählen zu können. Emily wusste selbst nicht mehr, warum sie so penibel weiter die Striche malte. Seufzend setzte sie sich wieder auf das Bett und schaute die unzähligen Striche an. Wann hatte sie das letzte Mal nicht diesen Traum gehabt? Sie wusste es selbst nicht.
Doch in ihrem Inneren wusste sie, dass es mehr als ein Traum war. Zu echt fühlte sich dieser Raum an. Zu sehr hatte sie sich an diesen Raum, wenn es denn einer war, gewöhnt. Wenn sie die Augen schloss, konnte sie ihn erahnen, sein Aussehen und der Geruch, den der Raum verströmte. Emily verließ das Bett und ging in die Küche. Traurig blickte sie auf den Napf, der dort stand. Tränen ergossen sich aus ihren Augen. »Ach, Kleiner«, sagte sie, während sie an ihren verstorbenen Hund dachte. Sie wandte sich ab und ging zum Kühlschrank und nahm eine Packung Milch heraus und trank einen Schluck.
Fast konnte sie Worte ihrer Mutter hören, die sie immer getadelt hatten. »Nimm dir ein Glas und trink nicht aus der Packung.« Doch seit sie zu Hause ausgezogen war, schien es ihr egal zu sein, was ihre Mutter gesagt hatte. Langsam ließ sich Amelie an der Schranktür hinunterrutschen und saß nun auf den kalten Fliesen. Sie schaute auf den leeren Futternapf und wünschte sich so sehr, dass ihr treuer Begleiter doch wieder um die Ecke gerannt kam und sie mit den großen braunen Augen anschaute, wie er es immer getan hatte. Ihn zu streicheln und zu kuscheln hatte alles wieder gut gemacht. Bis zu diesem einen Unfall vor einiger Zeit war alles noch gut gewesen. Weinend trank Amelie noch einen Schluck Milch.
Während sie dort saß, hörte Amelie die Klingel läuten. Sie sah auf ihre Armbanduhr und sagte zu sich, ein wenig früh heute. Sie stand auf und lief zu ihrer Wohnungstür. Sie blickte kurz durch den Türspion und öffnete anschließend die Tür. Frau Grahl, sagte der Kurier, während er ihr einen größeren Umschlag übergab, sie dabei anlächelte. Dankeschön, sagte Amelie, während sie den Umschlag entgegennahm und zurücklächelte. An ihrem Schreibtisch angekommen, öffnete sie den Umschlag und legte die Akten auf eben diesen. Oben rechts auf den Akten war das Logo der Organisation zu sehen, für welche sie arbeitete. In Großbuchstaben stand dort Nox. Als Emily das sah, musste sie kurz lächeln. Eine Organisation benannt nach der Nacht. Wie passend, dachte sie sich, während sie sich an ihren Schreibtisch setzte.
Sie schaltete ihre Schreibtischlampe an und hielt die erste Seite gegen das Licht. Nur ganz leicht und kaum wahrnehmbar erschien ein Wasserzeichen. Das Wasserzeichen enthielt das Wort Nox. Die Unterlagen waren also echt. Doch Amelie musste genauer hinschauen. Niemals würde sie ihr die echten Unterlagen zukommen lassen. Noch einmal hob sie die Papiere wieder nacheinander gegen das Licht und versuchte, das Zeichen zu finden. Quälend langsam versuchte sie, es auszumachen. Leise verfluchte sie den Grund, warum sie immer so bedeckt halten musste. Dann sah sie es. In dem Wort Nox hatten sie es versteckt. Wie immer. Im unteren Dreieck, das X, war eine hauchdünne Linie angedeutet, sodass, wenn man genau hinsah, ein A erkennbar war. Amelie seufzte erleichtert und rollte mit ihrem Schreibtischstuhl zu dem Schrank. Geschickt schloss sie es auf und fischte die Schablone mit der Kennzeichnung A aus dem Stapel.
Ja, und da haben wir dann so ewig weitergemacht. Was man zu dem Text jetzt natürlich sagen muss, da ist noch kein Lektorat, keine Überarbeitung drüber gewesen. Also wir haben den jetzt so gelesen, wie er damals aus unserer Feder kam. Und der ging dann auch noch etliche Absätze weiter. Und wenn ihr jetzt irgendwie Interesse daran habt und sagt, dass ihr wollt wissen, wie es ausgeht, vielleicht müssen wir uns dann irgendwo Feedback bekommen, irgendwann dran setzen und das Ding zu Ende schreiben. Weil ich glaube, wir haben dann irgendwann nach etlichen Seiten dann irgendwann aufgehört.
Ja.
Aber es war halt ein interessantes Ding, weil wir halt immer irgendwie geschrieben haben und dann hat der andere weitergeschrieben und es kam irgendwie was völlig anderes raus, als wir vielleicht mit der Szene davor sozusagen im Sinn hatten und mussten uns aber trotzdem ja irgendwie daran orientieren, dass immer noch alles in die Welt passt, also dass sich nichts widerspricht, ne?
Ja, ich fand es lustig. Ich glaube, ein ganzes Buch kann man so tatsächlich nicht schreiben, weil man, vielleicht hat man das jetzt auch an dem relativ kurzen Text gemerkt, dass es irgendwie unsere Schreibstile nicht ganz gleich klingen und dass es teilweise schon ein bisschen, wir auch Wörter unterschiedlich verwenden und so weiter. Klar, das ist alles eine Frage der Überarbeitung. Also das könnte man, glaube ich, ganz gut überarbeiten und dann, aber ich glaube, dass generell das relativ schwer ist, sowas dann in eine gute Plotting-Struktur einzupflegen und deswegen, naja, aber es war definitiv ein cooles Experiment. Ich muss sagen, ich fand den Text relativ gut, auch wenn sich an manchen Stellen meine Zehennägel hochgewölbt haben bei dem, was ich gesehen habe, was ich unüberarbeitet dahin so gerade vorgelesen habe.
Ja, und ständig schaute Emmeline.
Oder auch in meinem ersten Absatz, in jedem Satz war das Wort Strich.
Ja, ich überlege gerade, oh Gott, wie hieß das nochmal mit den Raumschiffen? Science Fiction, gab es auch eine Amazon-Serie dazu. Diese relativ realistische Serie. Haben wir auch schon mal drüber geredet zusammen, das weiß ich.
Ich weiß, welche du meinst, ich weiß nur nicht, wie sie heißt.
Das erste Buch ist Leviathan erwacht. Oh Gott, naja, auf alle Fälle diese Serie haben ja S.L. Corey geschrieben und S.L. Corey ist ja ein Pseudonym aus zwei Autoren und die haben sich dann immer irgendwie kapitelweise also gesagt, ich schreibe das Kapitel, du schreibst das Kapitel und dann immer so abgewechselt, wobei immer die miteinander besprochen haben, wie es halt weitergeht. Was ich jetzt nicht weiß, vor allem im Englischen dann, wie sie da sozusagen ja das Ganze hinbekommen haben, mit, dass das konsistent war in sich, also die Sprache, wie du schon meintest, die Schreibstile der Expanse.
Ah ja, genau. Ich habe das tatsächlich auch mal mit einer Freundin angefangen. Da haben wir zusammen eine Geschichte geplottet und dann hatte jeder quasi zwei Hauptcharaktere und dann haben wir angefangen, das zu schreiben und haben quasi immer abwechselnd ein Kapitel geschrieben. Und dann halt jeweils aus der Sicht von einem dieser zwei Charaktere, die einem quasi gehört haben. Aber der Cast von allen Charakteren konnte man quasi darauf zugreifen. Und es war an sich eine echt coole Sache. Es war da nur irgendwann, ich glaube, es ist an mir hängen geblieben. Also es ist an mir gescheitert, weil das nicht meine Art ist, wie ich gut schreiben kann. Also ich muss halt, damit ich wirklich gut schreiben kann und es nicht aus den Augen verliere, muss ich mich halt hinsetzen und ganz viel in kurzer Zeit schreiben. Und so ist es halt quasi immer gewesen, dass man was geschrieben hat, dann hat man das der anderen Person gegeben, dann hat die das gelesen und dann das eigene geschrieben und dann musste man halt immer noch, zum Beispiel, wenn du bei Charakteren Details festgelegt hast, musstest du die dann auch noch online eintragen, damit die andere Person noch alle Details hat und so weiter und so fort. Also das war dann leider nicht ganz so, nicht ganz so gut funktioniert, weil die Geschichte echt cool war. Aber wir hatten es dann zum Beispiel so gemacht, dass wir am Anfang quasi den großen Plot festgelegt hatten und wir uns dann darin immer mal so ein bisschen vorgetastet haben und wenn dann größere Dinge man festgelegt hat beim Schreiben, dass man den anderen gefragt hat, ist das okay? Und dann hatte die andere Person halt ein Vetorecht und im Großen und Ganzen war das dann, dass wir dann, ich glaube alle zwei Wochen haben wir dann irgendwie auch mal, oder alle zwei Kapitel, die wir ausgetauscht haben, haben wir dann wieder gequatscht, wie die nächsten Kapitel aussehen sollen und so weiter. Also das kann schon ganz gut funktionieren, wenn beide bereit sind, das zu machen und diesen Mehraufwand quasi bereit sind zu machen.
Ich glaube aber, man muss dann auch für das Projekt so ein bisschen, ich sag mal, kompatibel sein. Also wenn wir jetzt sagen, hey, wir schreiben jetzt so den geilen Science-Fiction-Kracher, dann kannst du damit irgendwie nichts anfangen. Wenn du jetzt sagst, wir schreiben jetzt irgendwie den tollen Vampir-Womans-Band, ja, ne, dann fällt es mir wahrscheinlich sehr schwer, damit klarzukommen. Und ich glaube, man muss dann irgendwie ja genre-technisch vielleicht so ein bisschen miteinander kompatibel sein, dass man dann auch dass das irgendwie macht. Wobei ich mir auch vorstellen kann, nehmen wir an, wir schreiben jetzt unseren krassen Science-Fiction-Kracher und du hast dann aber praktisch die Antennen für halt gute Romance-Sachen da drin, ne? Dass das sozusagen dann, ja, also so sich gut ergänzt, das könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, ne? Aber ja, weiß man halt nicht so wirklich, ne? Muss man immer ausprobieren.
Ja, es gibt auch, also ich habe schon mehrere Male die Späße gemacht mit anderen AutorInnen, dass ich so meinte, ich kann so Action-Szenen gar nicht schreiben. Also ich schreibe sie, hin und wieder kommen auch welche in meinen Büchern vor, weil es einfach manchmal gebraucht wird. Aber da sitze ich dann halt ewig dran und sowas halt wie so Gefühlsszenen, also die dann sehr romantisch sind oder sehr emotional sind, die kann ich zum Beispiel sehr gut schreiben und dann habe ich schon mit anderen AutorInnen, hier haben wir uns quasi schon so Späße gemacht, so ja, bei mir ist es genau andersrum, lass einfach die Projekte tauschen für die Szenen und hat man am Ende nicht gemacht, aber es wäre, glaube ich, mal spannend, sowas zu machen.
Ja, wir packen es einfach auf die lange, lange Liste zukünftiger Projekte.
Oh ja. Gut, dann sind wir am Ende der Episode angekommen. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne schreiben unter info@t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin, bye bye.
Tschüssi.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net